Was würde dich für immer zufriedenstellen? Was würde dich für immer zufriedenstellen? Ist es der Lottogewinn? Ja, dieser Gedanke, man hat so viel Geld zur Verfügung, man kann sich alles kaufen, es geht niemals zu Ende, egal was passiert. Man schaut da am Fernsehen, wie die Lottozahlen ausgekugelt werden. Und da kommt plötzlich das Geburtsdatum deines ersten Kindes, zack, zack, das Geburtsdatum des zweiten Kindes, man kann es nicht glauben. Jetzt die Zusatzzahl, genau das, was man gewählt hat, wow, man ist Millionär. Würde uns das für immer zufriedenstellen? Was würde dich für immer zufriedenstellen? Ich dachte mal, es wäre der Führerschein. Ich war da gerade kurz vor dem 18. Lebensjahr und ich hatte Führerschein, war dabei, den Führerschein zu machen. Und das lief nicht so richtig gut. Also der Fahrlehrer, das war so ein, naja, nicht gerade der größte Pädagoge, sage ich mal. Der hat mich da ziemlich runtergeknüppelt. Und ich hatte so eine Angst in mir dann aufgebaut und so eine Sorge, dass ich da durchfalle durch die Prüfung. Gut, ob das so schlimm gewesen wäre, ist eine andere Frage. Aber ich hatte halt große Angst und Sorge. Und das hat sich so verdichtet bei mir. Und ich dachte, das ist mein größtes Problem, was ich im Leben habe. Und wenn das gelöst ist, ja, wenn ich diese Prüfung bestanden habe, dann bin ich zufrieden, dann ist alles in Ordnung, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Aber ich muss zugeben oder ich muss euch gestehen, ich habe mich getäuscht. Ja. Der Führerstein, der ist hier, ja. Aber es ist nicht so, dass ich vollkommen zufrieden wäre und dass ich nie wieder was anderes begehrt hätte als das. Aber wenn wir mal da überlegen, so ist es ja, ne? Das ist der Kreislauf, der sich ganz häufig vollzieht. Da ist in unserem Leben irgendein Fehler, ein Mangel, den wir da wahrnehmen, wo wir sagen, nee, so kann das nicht bleiben oder das muss sich ändern oder das brauche ich, so ein Wunsch, irgendetwas zu haben. Und da fixiert sich dann das Denken drauf, man konzentriert sich darauf und das wird immer größer, dieses Defizit und dieser Fehler. Also in Wirklichkeit bleibt es gleich, aber durch das Denken erscheint einem das immer größer und man denkt dann irgendwann nur noch, ach, wenn sich das löst, ja, dann ist alles in Ordnung, dann bin ich zufrieden für immer, ja, mein einziger Wunsch, den ich habe. Und dann passiert das auch, der Fehler löst sich auf, das Defizit behebt sich, der Mangel wird ausgeglichen, aber ziemlich schnell merken wir, ups, da kommt ein neues Problem, ein neuer Fehler türmt sich auf und dann konzentriert sich wieder das Denken drauf, man macht sich große Sorgen und dann denkt man wieder, ach, wenn das nur gelöst wäre. Das ist so ein Kreislauf, ja, aus dem man nicht herauskommt oder der sich immer wieder neu aufbaut, sodass man nie eigentlich wirklich zufrieden ist. David, König David, schreibt im 31. Psalm ein bemerkenswertes Gedicht. Und zwar geht es da genau um diese Frage, wie kann man als Mensch in dieser Welt zufrieden sein? Und David, vielleicht hat er es am Ende seines Lebens geschrieben, hatte da ziemlich große Lebenserfahrung, zumindest spiegelt das in diesem, wird das in diesem Vers, in diesem Psalm wiedergespiegelt. Und er erzählt, wie er seinen Weg zur Zufriedenheit gefunden hat, was er jetzt nicht mehr macht und was er nun tut. Das möchte ich gemeinsam mit euch lesen, unser heutiger Predigttext. Das ist der Psalm 131, erscheint hier oder ist auch erschienen rechts neben mir. Von David: Herr, ich bin nicht hochmütig und schaue nicht auf andere herab. Ich strecke mich nicht aus nach Dingen, die doch viel zu hoch für mich sind. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Warum bist du zufrieden, David? Wie hast du das geschafft, in deinem Leben zufrieden zu sein? Man könnte Psalm 131 als eine Antwort auf diese Frage verstehen. Und dann sagt uns David, der Grund, warum ich zufrieden bin, ist, dass ich zwei Dinge nicht mehr tue, die so eigentlich in der menschlichen Natur angelegt sind, aber ich habe mich ganz bewusst entschieden, dies nicht mehr zu tun. Das ist zum einen, dass ich mich nicht mehr mit anderen vergleiche. Ich schaue nicht hochmütig auf andere, ich schaue nicht auf andere herab. Kein Vergleichen mehr mit anderen. Und das Zweite ist, ich strecke mich nicht aus nach immer mehr. Ich möchte nicht immer noch mehr haben, sagt sie, ich strecke mich nicht aus nach Dingen, die mir doch viel zu hoch für mich sind. Stattdessen, diese zwei Dinge tue ich nicht, stattdessen komme ich bei Gott zur Ruhe. Und das hat mir innere Zufriedenheit verschafft. Das ist der Fahrplan für die Predigt und da wollen wir uns genauer jetzt mit befassen. Also zwei Dinge, die er nicht tut und eine Sache, auf die er sich jetzt konzentriert. Fangen wir an. Zunächst sagt David, ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen. Vers 1, erster Teil, ich bin nicht hochmütig und schaue nicht auf andere herab. Das ist ja ein ganz gängiger Versuch, wie wir versuchen, Zufriedenheit herzustellen in unserem Leben. Wir schauen so in unser Umfeld und wir suchen uns einen Aspekt bei jemandem raus, wo wir das Gefühl haben, da sind wir besser. Ja? Und dann vergleichen wir uns damit, schauen auf ihn herab und freuen uns darüber, da geht es mir besser. Also ich bin frisch und jung. Und jetzt suche ich mir jemanden aus, der das nicht so ist und dann freue ich mich darüber und sage, jetzt geht es mir gut. Das ist gängig. Ja? Das Vergleichen, das liegt uns im Blut. Das machen wir quasi ständig, vielleicht sogar unbemerkt. Ich tue das nicht mehr, sagt David, ich mache das nicht, weil ich gemerkt habe, dass das nach hinten losgeht. Das ist kein Weg, um wirklich Zufriedenheit zu bekommen, sondern das bewirkt sogar letztendlich genau das Gegenteil. Denn ziemlich schnell merke ich oder merkt man, dass man sich damit selbst betrügt. Man sucht sich da bestimmte Aspekte aus und stellt sich vor, dass man da besser ist. Aber die Wahrheit ist natürlich, erstens gibt es selbst in diesem Aspekt immer Leute, die sind noch besser als ich. Ja. Zum Beispiel kann ich sagen, ja, ich bin jünger als Heidrun, Halleluja. Aber wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Chris, ne? Wie heißt er? Sören, ja, ich bin noch am Namen lernen. Sören ist natürlich jünger als ich, also da bin ich schon wieder schlechter im Vergleich. Also dieses Vergleichen, da merkt man ziemlich schnell, das ist ein Selbstbetrug. Und es gibt immer jemanden, der ist besser als ich. Und dann dreht sich das Ganze ins Gegenteil. Aus Hochmut wird dann plötzlich Neid. Und ich sehe überall nur noch, wo die Leute jünger sind, schöner, gesünder, reicher und besser als ich. Und ich fühle mich ganz mies, weil ich in dieser Vergleichsspirale drin bin und gar nicht mehr weiß, wie ich da rauskomme. Aus diesem Grund sagt Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph, er sagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das ist eine ziemlich heftige These. Ne? Søren Kierkegaard sagt, solange wir nicht vergleichen, sind wir glücklich. Unser Unglück beginnt erst dann, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Dann werden wir unzufrieden. Das sollten wir hinterfragen, da sollten wir uns beobachten, ob wir das tun und fragen, wie sinnvoll das ist. Es ist ja einfach nur ein Spiel, völlig subjektiv, greift man sich irgendwas raus und sagt, da bin ich besser oder da bin ich schlechter. Aber es ist ja immer ein Gesamtpaket, mit dem der andere lebt. Und da gibt es Dinge, die kann er besser und der hat er es leichter. Und es gibt Dinge, da kann er es nicht so gut und hat es schwerer. Also dieses Vergleichen, das ist eigentlich nur ein subjektives Spiel, völlig ohne jeglichen objektive Substanz. Statt uns zu vergleichen, sollten wir viel lieber unsere Lebenssituation, so wie sie ist, bejahen. Das ist ein ganz großer Schlüssel, dass wir sagen, unser Leben, so wie es jetzt ist, das hat Gott geführt. Das ist nicht einfach, ja, aber es ist die Situation, in die Gott mich hineingesetzt hat. Und Gott gibt mir die Aufgabe, jetzt in dieser Situation, ihn und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Und einfach das zu tun, was er mir aufgibt in dieser Situation. Das Naheliegende zu tun. Egal, ob jemand anders es gerade leichter hat oder schwieriger. Ich soll jetzt mein Leben leben. Jetzt im Vertrauen auf Gott. Und das bejahe ich. Ich bejahe meine Lebenssituation. Das erste Fazit von David ist, ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen. Ich bin nicht hochmütig und schaue nicht auf andere herab. Das zweite, was er nicht mehr tun möchte, ist, er strebt nicht nach immer mehr. Das heißt hier, ich strecke mich nicht nach Dingen aus, die mir doch viel zu hoch für mich sind. Wahrscheinlich geht es da um Wissen, was er erlangen will, ja, Wissen vielleicht sogar über Gott, wo er immer Fragen hatte, warum tut Gott das, wie ist Gott? Und er hat irgendwann gemerkt, das ist zu hoch, ich möchte mich nicht immer ausstrecken nach immer mehr, möchte nicht immer mehr wissen, sondern ich akzeptiere meine Begrenzung, ich akzeptiere, dass ich nicht alles weiß und dass ich nicht alles kann. Auch das stellt einen gängigen Versuch dar, wie wir Menschen versuchen, zufrieden zu werden, dass wir immer nach mehr streben. Manche nach Wissen, aber natürlich gibt es auch viele andere Dinge, nach denen wir so streben. Nach Macht zum Beispiel, Kontrolle. Wir wollen immer mehr kontrollieren und immer mehr Macht haben, weil wir das Gefühl haben, wenn ich mein Leben im Griff habe und alles weiß und alles bestimmen kann, dann bin ich zufrieden und dann raffen wir immer mehr zusammen. Natürlich Besitz. Wahrscheinlich der Klassiker unter dem, was zusammengerafft wird. Immer mehr, immer größer soll das Bankkonto sein. Noch ein Hunderter mehr, dann bin ich zufrieden. Aber das Problem ist, und das stellt man fest, wenn man immer nach mehr strebt, ganz egal was es ist nie genug. Diese Sehnsucht nach mehr, dieser Wunsch nach mehr, das ist wie so ein schwarzes Loch. Dieses schwarze Loch zieht alles in sich an. Aber es wird niemals satt. Egal wie viel ich habe, egal wie viel ich besitze, es ist nie genug. John D. Rockefeller war der reichste Mann der Welt, so Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Und der wurde mal interviewt von einem Journalisten. Und der Journalist fragte ihn, Herr Rockefeller, sind Sie denn zufrieden mit sich und der Welt und Ihrem Leben? Und er sagte, nein, auf keinen Fall bin ich zufrieden. Und der Journalist hakte nach, ja, wie kann das denn sein? Sie sind doch der reichste Mann der Welt. Sie können sich ja alles kaufen. Sie können sich ja Haus kaufen, Freunde kaufen, was auch immer. Sie können sich alles leisten, was Sie wollen. Warum sind Sie denn nicht zufrieden? Was würde Sie denn noch zufrieden machen? Was soll es denn noch sein? Und John D. Rockefeller sagte darauf, das, was mich wirklich zufrieden machen würde, ist, immer noch ein bisschen mehr zu haben. Immer noch ein bisschen mehr zu haben, dieses schwarze Loch, wo man nie zufrieden ist und immer noch ein bisschen mehr haben will. Es ist wichtig, das zu erkennen, dass wir das in unserem Leben erkennen, dass das kein Weg zur Zufriedenheit ist, weil sonst kann das durchaus sein, dass wir uns dadurch auch kaputt machen, durch diese Sucht nach immer mehr. Dann arbeiten wir und arbeiten wir. Warum eigentlich? Wollen wir Anerkennung? Wollen wir mehr Geld? Es muss immer mehr sein. Wir arbeiten nicht mehr, um zu leben, sondern wir leben, um zu arbeiten. Warum? Weil wir immer mehr haben wollen. Aber wir machen uns dadurch kaputt, wenn wir nicht erkennen, dass das eine Sackgasse ist, dass durch dieses immer mehr keine Zufriedenheit hergestellt wird. Viel besser ist es, wenn man seine eigenen Grenzen akzeptiert und sagt, ich kann einfach ab diesem Zeitpunkt nicht mehr arbeiten. Das ist zu viel für mich. Ich reduziere die Stelle meinetwegen oder was auch immer. Oder ich akzeptiere, dass ich gewisse Dinge nicht weiß, dass ich manche Fragen, die ich an Gott habe, dass ich da nicht weiter kann. Es ist wertvoll, diese Grenzen zu akzeptieren, denn geistlich gesehen, an den eigenen Grenzen findest du Gott. An deinen eigenen Grenzen wartet Gott auf dich. Hab mal mit einer Frau gesprochen, die hat unter Depression gelitten, hat mir erzählt, wie sie eben in diese Krankheit reingeschlittert ist, wie sie auch Medikamente nehmen musste und sie tat mir leid und ich habe sie bemitleidet, kann man sagen, oder bedauert. Aber sie hat abgewunken und gesagt, nein, diese Zeit, so schwer das für mich war in der Zeit, die möchte ich nicht missen. Sie war für mich eine ganz wertvolle Zeit, weil ich da so an meine Grenzen gekommen bin, dass ich nicht mehr konnte und völlig auf Gott angewiesen war. Ich konnte mich selber nicht mehr tragen. Aber gerade da, an dieser Grenze, habe ich erlebt, dass Gott mich trägt. Gerade als es mir so schlecht ging und ich eingestehen musste, ich kann nicht mehr. Gerade da habe ich Gott erlebt, auf so eine tiefe Art und Weise, wie ich es vorher nie getan habe. An den eigenen Grenzen, da findest du Gott. Wenn du dich selber nicht mehr tragen kannst, dann trägt dich Gott. Und so lautet Davids zweites Fazit, akzeptiere deine Begrenzung. Ich strecke mich nicht aus nach Dingen, die doch viel zu hoch für mich sind. Das sind also die zwei Dinge, die er nicht mehr tut. Er vergleicht sich nicht mehr mit anderen und er strebt nicht nach immer mehr. Und jetzt kommt er zu dem, was ihm Zufriedenheit geschenkt hat. Nämlich er hat es gelernt oder hat gelernt, bei Gott zur Ruhe zu kommen. Vers 2, da sagt er, ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. David, was ist das Geheimnis deines Glückes? Und er antwortet, ich habe gelernt, aus dem Hamsterrad des Lebens immer mal auszutreten. Das Leben ist ja so ein Hamsterrad, wo eine Aufgabe zur nächsten kommt, das eine Problem wechselt das nächste ab. Man ist beschäftigt, man hat dies zu tun und man hat jenes zu tun, der Tag ist voll. So ist das bei uns, so war das bei David früher auch. Und er hat gesagt, ich habe gelernt, da einmal rauszutreten und bei Gott zur Ruhe zu kommen. Ich kann mir eine Pause gönnen, mitten im Alltag, und dann ruhe ich bei Gott. Dann bin ich bei Gott geborgen. Wenn ich still werde in meinem Herzen, dann spüre ich, wie er da ist, wie er mich liebt, wie er gegenwärtig ist. Benutzt ihr dieses wunderschöne Bild, ja, wie er sagt, dann fühle ich mich wie so ein Kind, was in den Armen der Mutter liegt, was da geborgen ist, was da gehalten wird, was gewärmt wird. Ja, das Kind hört den Herzschlag der Mutter, ich höre den Herzschlag Gottes. Und das ist für mich eine Quelle des Glücks. Das ist für mich das Geheimnis meiner Zufriedenheit, dass ich in die Gegenwart Gottes treten kann. Ich werde ruhig bei Gott. Das ist Davids Geheimnis zur Zufriedenheit. Ja, aber ist das nicht auch gefährlich, so ruhig zu werden? Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal versucht, innerlich still zu werden? Kann sein, dass da so einiges hochkommt dann auch. Da ist dann plötzlich Angst, die ich ja gerade versucht habe zu unterdrücken durch meine Geschäftigkeit. Die kommt dann hoch. Oder es ist einfach nur eine komische Langeweile da, dass ich gar nicht still sein möchte. Ich möchte gar nicht zur Ruhe kommen. Ich bin dann unruhig. Ich kann gar nicht zur Ruhe kommen. Deswegen beschäftige ich mich ja immer. Deswegen daddel ich ja die ganze Zeit an meinem Smartphone herum, weil ich diese Stille nicht aushalten kann. Oder ehrlich gesagt kommt dann in der Stille auch eine ganz schöne Bitterkeit hoch. Ja, dann denke ich an Leute, die mir wehgetan haben und dann wie so ein Jauchestrahl zischt dann in mein Herz hoch und dann möchte ich mich fast übergeben. Das ist so. Ja. In der Stille kommt eben auch gerade schwierige Emotionen hoch. Wichtig ist es nun, oder Schlüssel ist es, dass wir uns diesen negativen Emotionen stellen. Dass wir sie also nicht wegdrücken, sondern diese Angst, die da in unserem Herzen ist, oder auch diese Bitterkeit, in der Stille einmal rauslassen, wenn man so will, ausgießen lassen, und dass das auf den Tisch kommt und dass wir ganz bewusst mit Gott das auch einmal aushalten. Und das ist der Grund für unsere Unzufriedenheit, dass wir immer mehr wollen und uns vielleicht auch mit anderen vergleichen, dass wir diese negativen Emotionen nicht aushalten können, dass wir sie weghaben wollen. Aber gemeinsam sie mit Gott anzugehen und dahin durchgehen, das ist sehr wertvoll. Denn hinter diesen Emotionen, durch diese Emotionen hindurch, hinter diesen Emotionen, da wartet für uns der Friede Gottes. Da ist das, wovon David spricht. Er hatte wahrscheinlich auch diese negativen Emotionen. Was heißt wahrscheinlich? Wir wissen, dass er sie hatte, weil er sie in seinem Psalm ja immer wieder auch ausspricht. Wenn man sich das mal durchliest, das sind meistens so die Verse, die man jetzt nicht so, die man als Pastor auch manchmal überspringt in den Predigten, aber da sind wirklich bitterböse Worte in dem Psalm, wo David seine ganze Wut rausschreit und seinen Hass und so. Aber er lässt es raus und hinter diesen Emotionen findet er dann den Frieden Gottes. Und wenn wir uns auf diesen Weg begeben, dann können auch wir das erfahren, diesen Frieden Gottes. Wenn wir uns ehrlich unseren inneren Emotionen stellen, dann werden wir dahinter den Frieden Gottes finden. Geborgen wie ein Kind bei seiner Mutter können wir dann sein. Ist das vielleicht zu schwer, wenn du jetzt sagst, nee, das ist zu großer Schritt, zu großer Step, den ich da machen soll? Dann möchte ich einen kleineren vorschlagen, der ist genauso gut, der hilft auch. Und zwar, dass wir lernen, dankbar zu sein. Ich meine damit, dass wir im Verlauf unseres Tages immer wieder innehalten und uns über kleine Dinge, über die wir uns freuen, dankbar an Gott wenden. Sagen zum Beispiel, wenn wir spazieren gehen und wir sehen Sonnenaufgang, dann sagen wir, danke Herr für diesen wunderschönen Gottesdienst. Dankbar sein und stille sein vor Gott. Das ist, wenn man das genau untersucht, exakt das Gleiche. Ja, Dankbarkeit ist nur etwas ganz Kurzes, deswegen nehmen wir das nicht so wahr. Es ist keine lange stille Zeit. Aber wenn ich dankbar bin, dann ruhe ich für diesen Moment bei Gott. Wer dankbar ist, der vergleicht sich nicht mit anderen. Wer dankbar ist, der strebt auch nicht nach mehr. Ganz im Gegenteil, er sagt ja, ich bin zufrieden mit dem, was ich gerade erlebe. Also diese Dankbarkeit, das ist eigentlich, dass unsere Seele zur Ruhe kommt bei Gott. Also wenn du sagst, so dieses stille Sein vor Gott in der stillen Zeit, das ist für mich noch nichts oder da bin ich noch nicht oder da möchte ich auch nicht hin, meinetwegen, dann wäre mein Vorschlag, Dankbarkeit zu üben, weil das ist genau stille Werden vor Gott in kurzen, präzisen Momenten. Da sind wir dann geborgen wie ein Kind in den Armen der Mutter. Denn wenn wir uns mal dieses Bild vorstellen von diesem Kind, das Kind ist dankbar. Kann das zwar so nicht artikulieren, so nicht ausdrücken, aber genau das ist es. Es ist dankbar, dass die Mama sie hält und dass es geborgen ist bei ihr. Was würde dich zufriedenstellen? So haben wir zu Anfang gefragt und ich möchte nochmal die wichtigsten Punkte so der Predigt wiederholen, dass wir die im Kopf haben. Was würde mich zufriedenstellen? Instinktiv antworten wir darauf, irgendwelche Gegenstände, irgendein Besitz oder vielleicht auch, dass sich Umstände ändern. Aber David zeigt uns hier in unserem Psalm, es geht nicht um Umstände und Gegenstände, sondern um unsere innere Einstellung. Und er zeigt uns auf, wie wir unsere Einstellung so verändern können, dass wir mehr Zufriedenheit in unserem Leben haben können. Er warnt uns vor zwei Dingen und sagt, zwei Dinge solltet ihr nicht tun. Ihr solltet euch nicht vergleichen. Vergleicht euch nicht mit anderen, weil das führt in eine Sackgasse, in eine Spirale, wo man irgendwann unglücklich ist, weil man nur noch sieht, was andere besser haben als ich. Stattdessen bejaht eure jetzige Situation. Gott hat sie euch so hingelegt, ihr seid in dieser Lebenssituation, bejaht das und tut das Beste draus, handelt nach Gottes Willen. Und das Zweite ist, strebt nicht nach immer mehr. Diese Sucht nach immer mehr ist eine Sackgasse. Sie führt uns nicht zur Zufriedenheit, sondern es ist ein schwarzes Loch, in der immer mehr angezogen wird. Und wenn wir das nicht erkennen, dann kann uns das auch kaputt machen. Leute, die ausbrennen, die brennen nicht deswegen aus, weil sie unbedingt Geld verdienen müssen, weil sie sonst verhungern, sondern weil dieses schwarze Loch, diese Sehnsucht alles anzieht. Bei Gott komme ich zur Ruhe, sagt David. Das ist das Geheimnis meiner Zufriedenheit, dass ich immer innehalte und merke, dass Gott da ist. Und dann bin ich geborgen, wie so ein Kind in den Armen der Mutter. Dort finde ich meine Zufriedenheit. Wir können das praktisch üben, indem wir dankbar sind, weil da wenden wir uns ja immer konkret an Gott. Das ist Davids Botschaft. Er sagt, setz deine Hoffnung auf den Herrn. Wenn du zufrieden sein willst, dann fixiere dich, konzentriere dich auf den Herrn. Setze deine Hoffnung auf den Herrn jetzt und für alle Zeit. Und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Amen.